Martin,
ja.
Was bedeutet für dich Freedom?
Freedom, das ist für mich so ein amerikanischer Begriff, der besagt, dass einem etwas weggenommen wird, was man nicht unbedingt braucht, oder man picht auf etwas, was man auch ruhig weglassen könnte. Das schönere deutsche Wort Freiheit hat dann schon eine schönere Konnotation in meinen Ohren. Aber Freedom, diesen Begriff verbinde ich immer mit etwas, dass Leute ihren Luxus nicht aufgeben wollen, auch wenn er vielleicht nicht zwingend notwendig ist.
Das ist elaborierter, als ich erwartet habe.
Ich dachte, so ist das hier bei Lul, Alter.
Echt so. Ich dachte, du sagst bei Freedom so, ja, das ist sowas Amerikanisches. Ich stelle mir so einen Biker vor, irgendwie auf so einem Freeway oder irgendwie sowas. Und dann hätte ich dir die Frage gestellt, sind wir nicht alle Biker auf der Straße des Lebens?
Ja, läuft nicht immer so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Freedom ist auch der Name des Buches, das wir jetzt rezensieren oder ich rezensiere, weil das habe ich gelesen.
Ich habe keine Ahnung, was es ist. Du musst mir davon berichten. Ja.
Ich werde davon berichten. Und zwar ist Freedom erschienen beim Dunkelstern Verlag und die Autorin ist die Maike Pichota. Und mit der habe ich auch schon gesprochen, das ist eine sehr nette. Und in Freedom geht es darum, es geht um die Hauptfigur, die heißt Hope und von der stirbt die Mutter. Und die lebt in London und die Mutter hinterlässt ihr einen Brief. Und in diesem Brief geht es um ihre Vergangenheit, die so ein bisschen im Dunkeln gehalten wurde. Und der Brief veranlasst Hope dazu, in die USA zu gehen, an die Westküste, in die Hudson Bay. Also dieser Roman spielt hauptsächlich in der Hudson Bay. Und da kommt sie hin und sie weiß gar nicht so recht, was da eigentlich los ist und was abgeht. Und in der Hudson Bay trifft sie auf Andrew. Und das ist sowas wie ich weiß gar nicht, ob es der beste Freund war oder ein Freund der Familie von der Mutter und von dem Vater, der weiß, was vorgefallen ist. Und der nimmt die dann unter seine Fittiche. Und zwar sind die Gestaltwandler. Auch die Hope ist eine Gestaltwandlerin. Und die lernt dann quasi dort, wie sie sich in einen Wolf verwandeln kann. Und das Besondere ist, dass sich eigentlich nur männliche Vertreter, die dieses Gestaltwandlerblut haben, sich in Wölfe verwandeln können. Und sie ist halt so eine Besonderheit. Und durch dieses Gestaltwandeln gerät sie in so einen Familienkonflikt. Also da gibt es drei große Familien in dieser Hudson Bay und die da gibt es eine Familie, die haben die Vorherrschaft und der Anführer von denen ist halt ein rechtes Arschloch und das ist halt der Antagonist. Und sie wird dann halt quasi so herangezüchtet, dass sie ihre Familie quasi so zu altem Ruhm verhelfen soll. Ja, so weit, so gut.
Wo ich das so höre, auch mit dem Wolf und so, ist es irgendwo auf Instagram habe ich das schon mal gesehen, ist es dieses rot-schwarze Cover?
Mhm, genau.
Ah ja, okay. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf.
Ja, und das ist recht gut. Das ist gut geschrieben. Das geht gut rein, also lässt sich super flüssig lesen. Bevor ich jetzt dann zum Twist komme und wo sich die Geschichte dann grundlegend verändert. Also ich habe es gerade gesagt, es lässt sich relativ gut lesen, es geht gut rein. Man hat halt so dieses typische, ne, sie kommt dahin, sie ist so ein bisschen der Fisch aus dem Wasser, sie muss dann lernen, wie sie macht, umzugehen und wird von allen halt so ein bisschen begutäugt. Sie kriegt dann auch einen Love Interest, den Ty, der ein bisschen, also die Liebesgeschichte im Verlauf des Buches finde ich ein bisschen, die hat mir nicht so getaugt, weil da kommt dieser Typ und der Typ hat Grübchen und es reicht dann schon aus, dass sie sich in den verschießt. Verstehst du, so ein bisschen so, hättest du es nicht gebraucht.
Mhm.
Aber ansonsten alles in Ordnung. Die Bösen sind Arschlöcher, die Guten sind gut, sind auch mehrdimensionale Figuren. Und wo es mich dann richtig abgeholt hat, und Achtung Spoiler, wer das Buch noch lesen möchte, der hört jetzt am besten weg. Und zwar passieren dann ein paar Sachen, wo die Hope dann fliehen muss. Und dann ist ein Kapitel, sie flieht, sie wird verfolgt von den Bösen und dann ist das Kapitel zu Ende. Dann kommt das nächste Kapitel, dann ist auf einmal ein Zeitsprung von, ich glaube, 3 Jahren. Und du denkst dir so, okay, 3 Jahre Zeitsprung, damit muss ich jetzt erstmal umgehen können. Und dann spielt dieses 7. Kapitel auf einmal in, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wo es spielt, aber es spielt in der Tundra. Und es ist so, du hast vorher dieses Hudson Bay, ne, so Neuengland-mäßig, viel Wald und so, ne, Wasser und alles sehr naturbelassen. Und auf einmal ist sie in der Tundra. Und du denkst dir, was zum Fick geht jetzt hier ab? Und dann hat die da irgendwie gelernt, eben diese Wolfsgestalt zu meistern. Und es stellt sich raus, dass sie sich nicht nur in den Wolf verwandeln kann, sondern die hat also wie so eine Art Gottheit, die das ist ein bisschen wie bei, sag's doch, bei Venom. Die dann in ihrem Kopf sitzt. Und die heißt Tikani. Und die sitzt dann in ihrem Kopf. Und die hat sie dann quasi sozusagen erweckt. Und hat dann 3 Jahre lang trainiert offscreen. Und ist dann halt so ein bisschen Badass geworden. Und geht dann halt zurück sozusagen in die Hudson Bay. Um die alle zusammenzufotzen. Und das ist ein ganz geiles Gefühl. Weil erstmal wirst du überrollt von diesem Twist, den du nicht kommen siehst. So auf einmal Tundra. Und du denkst, hä, was ist jetzt los? Und dann geht sie zurück und dann ist auf einmal diese neue Figur in ihrem Kopf, die dann auch so Sachen kommentiert. Das ist wirklich wie so eine Venom-Eddie-Brock-Geschichte, dass diese Tikani in ihrem Kopf anfängt, Sachen zu kommentieren und das so witzig zu unterwandern. Also wenn man auf so wie so Venom, wenn man da drauf steht, ist das sehr zu empfehlen.
Ja, also hat mich jetzt ehrlich gesagt so von der Erzählung her nicht umgehauen, aber ich glaube, mir fehlt einfach zu viel Kontext. Sag mir mal lieber, gab es daneben oder fandest du das Buch danach deutlich besser? Weiß nicht, wie fühlt sich das Buch nach diesem Twist an?
Es fühlt sich sehr viel besser an, weil die Hauptfigur am Anfang so ein bisschen blass ist und auch so ein bisschen passiv. Ne? Die Mutter stirbt, sie wird von dem Brief, kommt sie dann in diese Hudson Bay in die USA und dann wird sie da trainiert und das ist alles so ein bisschen, die Figur wird da so ein bisschen durch von den anderen Figuren von der Geschichte so durchgetragen. Und dann auf einmal kommt dieser Twist und auf einmal hat die, keine Ahnung, ist sie auf einmal so ein bisschen Badass geworden und dann freust du dich auch so ein bisschen, weil du weißt, okay, jetzt kriegen die Bösen in den Arsch getreten, weil sie jetzt auf einmal so, ja, aufs Maul hauen will. Ne? Vorher war sie ein bisschen der Spielball und jetzt kommt halt, jetzt wird der Spieß umgedreht, jetzt geht sie dahin und haut halt die anderen zusammen. Und was da ganz geil ist, ist, dass das so eine unterschwellige Kritik, also die ist auch nur ganz fein, das ist nicht im Zeigefinger, so eine unterschwellige Kritik am Patriarchat, ne, wo dann die Männer sind wirklich Arschlöcher, aber jetzt nicht so auf diese offensichtliche Art, so die Frau ist die Gute und die Männer sind die Bösen, sondern halt so ganz unterschwellig, dass sie halt so lernt, mit dieser Fähigkeit umzugehen, damit sie denen halt einfach ordentlich aufs Maul hauen kann.
Ich habe 2 Fragen.
Ja.
Und zwar, haut sie gescheit aufs Maul?
Ja, da wird schon wenig geblutet.
Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann Wolf gegen Wolf oder Wolf gegen Mensch? Was ist das für eine Nummer?
Das sind dann auch Wolf gegen Wolf. Du merkst dann am Anfang so, dass sie, das wird dann so beschrieben, dass sie halt versucht, dieses Gestaltwandel zu meistern. Und du merkst dann, dass sie immer so ein bisschen, dass dieser Wolf dann quasi die Oberhand gewinnt. Und dass sie dann Sachen macht, wo sie im Nachhinein nicht versteht, was eigentlich gerade passiert ist. Weil sie halt quasi ausgenockt war und der Wolf hat halt quasi für sie gehandelt. Und später stellt sich dann raus, aha, das ist diese Wolfsgottheit und der Bösewicht, der hat auch so eine andere Wolfsgottheit quasi in sich und die kennen sich dann halt von vor tausenden Jahren, wo dann auch so ein bisschen so eine Dynamik entsteht, wo du das Gefühl hast, da steckt mehr dahinter. Und wenn die Figur in ihrem Kopf dann quasi da ist, dann fängst du an, das alles so zu verstehen, dann geht so ein bisschen so die Tür auf. Du checkst das alles.
Ist dann das Leitmotiv des Buches, ist das dann Rache oder, ja genau, wohin geht quasi die Reise?
Also es ist nicht so richtig, richtig Rache, sondern mehr so, sie geht jetzt so hin und räumt da halt auf. Sie stellt den Ruf ihrer Familie wieder her. Weil der Antagonist und seine Familie, die haben jetzt halt quasi dieses Gebiet im Griff. Die haben die anderen unterdrückt, indem er einfach der Bösewicht hat dann seine eigene Macht zementiert. Und das wird dann halt quasi aufgebrochen. Der lässt dann auch immer so, ich weiß gar nicht, wie es genannt ist, aber so, ich sag jetzt mal so Metzelspiele stattfinden, wo dann halt quasi jeder Clan seinen stärksten Krieger schickt und er macht die halt quasi vor allen nieder und tötet die, um seine eigene Macht so zu zementieren und dann kriegt der halt am Ende schönes Maul gestopft. Das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Also du hast nicht so Rache, du hast dann mehr so Gerechtigkeit. Dass du dir denkst, okay, das hat die Hauptfigur sich jetzt verdient, den Bösewicht endlich aufs Maul zu hauen, während zeitgleich diese Wolfsgottheit in ihrem Kopf und die Wolfsgottheit im Kopf vom Bösewicht ja quasi auch nochmal so eine eigene Beziehung miteinander haben, weil die sich ja schon Jahrhunderte oder Jahrtausende kennen.
Steht das Buch für sich oder meinst du, da kommen noch mehr Teile?
Das ist eine gute Frage. Und da spoilere ich jetzt das Ende. Achtung, also wer noch lesen will, nicht bitte ausmachen. Und zwar hat die Autorin tatsächlich am Ende die Eier, die Hauptfigur sterben zu lassen.
Ist das ein Tod wie bei John Schnee oder ist das so ein Tod, den wir in unserer Folge Tode besprochen haben, der tatsächlich passiert, weil wir ihn gesehen haben?
Nee, der Tod kommt relativ überraschend. Also der Endkampf ist dann schon, da kriegen beide ihr Fett weg, auch die Hauptfigur. Und dann hast du den, ich müsste lügen, aber ich glaube im Epilog erfährst du dann, dass die Hauptfigur tatsächlich ihren Verletzungen erlegen ist. Wo du dann so denkst, okay, ich hätte jetzt erwartet, dass die Hauptfigur überlebt, weil Hauptfiguren eigentlich immer irgendwie überleben. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das ist ziemlich mutig, weil du hättest da jetzt durchaus noch ein Band oder zwei dranhängen können, weil diese Dynamik zwischen den Familien, die war schon ziemlich gut, die hat sie ziemlich gut hingekriegt. Ich würde das jetzt so ein bisschen vergleichen, sie geht jetzt nicht so super drauf ein, wie ich das mache in Gelbauge, aber es herrscht schon eine gute Dynamik zwischen diesen drei Familien. Und da hätte man tatsächlich noch mehr rausholen können, wenn die Autorin denn gewollt hätte. Aber halt einfach die Figur sterben zu lassen, fand ich sehr, sehr mutig. Das hat mir Respekt abgerungen. Erst diesen Twist in der Mitte, wo man den Leuten vor den Kopf stößt, so 3 Jahre später. Und dann zum Schluss die Hauptfigur sterben lassen, das fand ich sehr mutig und fand ich auch geil, weil du das halt, das hast du nicht oft.
Ja, klingt aufregend. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob das so ein Romantasy-Mix ist mit ein bisschen Kämpfen oder ob das fernab unserer Insta-Bubble ist, in der wir gefangen sind, wo geknutscht wird.
Nee.
Gib mir so von eine Skala auf 1 bis 10, wie Romantasy ist es und wie Fantasy-Action ist es?
Es ist gar nicht so arg viel Romantasy. Wenn ich jetzt wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 Romantasy einordnen müsste, würde ich sagen, eine 4? Mhm. Also es gibt diesen Love Interest, es gibt diesen Ty und der hilft ihr auch und der ist halt auch so, ne, der Strahlemann, den hätte es nicht gebraucht. Die Romance, die ist für meine Begriffe nicht gut ausgearbeitet. Die ist halt einfach da, weil es so ein bisschen erwartet wird, ne? So von wegen, alle Bücher müssen eine Romance haben, also ist die jetzt auch da. Die hätte es nicht gebraucht. Aber da wird auch nicht so wahnsinnig viel Fokus drauf gelegt, deswegen ist es auch nicht so wahnsinnig schlimm. Macht das Sinn?
Das macht Sinn, ja.
Und vom Kämpfen her, es ist jetzt auch nicht immer die ganze Zeit Kampf und blutrünstiger Kampf und alle geben sich aufs Maul, aber wenn es sich zuspitzt, dann spitzt es sich auch zu, dann wird auch geblutet und dann wird auch, dann ist schon, dann wird gefotzt.
Ich würde sagen, fotzt durch, wenn ihr Bock bekommen habt, dann lest Freedom. Falls ihr es schon gelesen habt, dann gern in die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf überall, ne? Mhm. Mal schauen, ob ihr derselben Meinung seid wie der Maxe.
Ja, also es ist auch nicht so wahnsinnig dick. Das kann man mal so einfach so, ich sag jetzt mal, so einem Wochenende kannst du das easy durchlesen. Stil, flüssig, Gruppen, Dynamik zwischen den Familien, super, Kämpfe, gibt's aufs Maul. Ein schöner Bösewicht, den man hassen kann. So eine leicht subversive Message gegen das Patriarchat, was ich auch ganz angenehm fand, weil das nicht so mit dem, ne, lehrerhaften Zeigefinger war. Den Love Interest hätte es jetzt nicht gebraucht. Der fühlt sich ein bisschen reingeschaufelt an. Aber der Twist in der Mitte ist super. Ende ist mutig. Da machst du nichts verkehrt, wenn du das Buch liest und kaufst.
Na dann, auf zur nächsten Rezi, wenn es heißt Let's Twist Again.
Ich lasse das unkommentiert stehen.